Er ist unsere Freude. Und das sehen wir auch im Leben des Apostel Paulus, der der Gemeinde zu Philippi schreibt aus seiner Gefangenschaft, seinem Hausarrest in Rom. Und inmitten aller Schwierigkeiten lässt er sich nicht beirren. Er lässt sich nicht die Freude nehmen. Er ist einfach mit Freude erfüllt, dass er Christus verkündigen kann und dass selbst widrige Umstände ihn nicht davon abhalten können, sondern dass diese widrigen Umstände dieses Hausarrestes sogar zur Förderung des Evangeliums gedient haben. Dass es dort Brüder gab, die aus Selbstsucht und aus Neid Christus verkündigten, selbst das störte den Apostel Paulus überhaupt nicht. Er freute sich einfach, dass Christus, der sein Leben geworden war, seit der Begegnung auf der Straße nach Damaskus, dass Christus verkündigt wurde, dass sein Name groß gemacht wurde. Und das ist auch unser Anliegen hier und weiterhin in der Bibelgemeinde, jetzt Bibelgemeinde Barnim, BG Bar. Wir sind dankbar, dass wir Christus groß machen dürfen. Und ich weiß nicht, wie lange wir in diesen Räumlichkeiten sein werden. Es macht nichts, wo wir sein werden. Christus bleibt unser Auftrag. Wir leben Christus. Er ist unser Leben. Das war bei dem Apostel Paulus der Fall. Wenn man sein Leben beobachtete und die Geschichten, die uns in der Schrift festgehalten worden sind, die tatsächlichen Begebenheiten, wenn wir sie beobachten, dann sehen wir, Christus ist der Dreh- und Angelpunkt seines Lebens. An Christus hat er gedacht, an Christus hat er seine Freude gehabt. Für Christus war er bereit zu sterben und starb er täglich, indem er auf seine eigenen Wünsche verzichtete. Und wir wollen uns heute anschauen, dass wenn Christus dein Leben ist und Sterben dein Gewinn, dann hast du Freude, bleibende Freude. Eine Freude, die nicht zu Schanden werden kann. Eine wunderbare Freude, die sich daraus ergibt, dass wir Christus kennen. Ich möchte uns den Text aus Philipper Kapitel 1 vorlesen, die Verse 19 bis 21. Ich fange aber schon in Vers 18 an, denn der zweite Teil von Vers 18 ist eigentlich der Einstieg und gibt eigentlich auch das Thema vor. In Vers 18 drückt Paulus seine Freude aus, dass er sich nicht die Freude rauben lässt. Und dann betont er es, dort in Vers 18, in der zweiten Hälfte, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Egal, was die Umstände sind. Vers 19, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist für mich das Leben. Und das Sterben ein Gewinn. Lass mich noch vor der Predigt mit euch zusammen beten. Herr, wir danken dir, dass diese Worte des Apostel Paulus, die er unter der Leitung des Heiligen Geistes schreiben durfte, dein Wort ist. Herr, dieses Wort ist das Wort des Lebens, das uns gezeugt hat, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen, die wir einst in der Finsternis wandelten, die keinerlei Verständnis hatten für das, was dein Wort überhaupt sagt, wer du überhaupt bist. Herr, bestenfalls waren wir religiös und haben an irgendeine Art von Religion oder an eine Art Religion gedacht, aber dich selbst kannten wir nicht und dich haben wir auch nicht gesucht. Wir wollten nichts mit dir zu tun haben, aber du bist uns nachgegangen. Du hast uns in ähnlicher Weise, wie du einst den Apostel Paulus überführt hast, der ein Verfolger der Gemeinde Jesu Christi war, uns hast du die Augen geöffnet. Auf eine dramatische Art und Weise, dass wir jetzt glauben, was dein Wort sagt. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort kann nicht erschüttert werden. Es vergeht nicht. Hab Dank dafür, lieber Vater, für den Gesalbten, für den Herrn Jesus Christus, den du gesandt hast, um uns ein Vorbild zu geben, wie wir leben sollen, aber mehr als das, um zu sterben, stellvertretend für Sünder, die wir des Todes und des Gerichtes schuldig sind. Du bist gestorben, Herr Jesus Christus. Du hast den Zorn des Vaters, die Strafe auf dich genommen, damit wir, die wir glauben, frei sein würden. Was für ein wunderbares Ereignis, das wir auch heute feiern dürfen, indem wir das Mahl des Herrn auch feiern und uns erinnern dürfen daran, dass du dich selbst gegeben hast, Herr Jesus Christus. Oh Herr Jesus, du hast uns auch einen irdischen Vertreter, einen irdischen Nachfolger deiner selbst gegeben, der so diszipliniert war und in vielerlei Hinsicht ein Vorbild ist für uns heute, der Apostel Paulus, der gesagt hat, dass für ihn deine Person Leben ist und Sterben Grund zur Freude, weil es ein Gewinn ist. Hab Dank dafür, dass du uns durch dein Wort segnest. Ermutige uns heute, wir danken dir noch einmal auch für die Möglichkeit, dass wir uns hier frei versammeln dürfen, ohne verfolgt zu werden. Herr, wir sind nicht inhaftiert. Wir beten aber auch für die Menschen, die heute in Haftanstalten einsitzen, die sogar in Psychiatrien eingeliefert werden, weil man ihnen den Glauben nicht zugestehen will, weil du verfolgt wirst. Jesus Christus, stärke deine Gemeinde in der Verfolgung, richte sie auf. Danke, dass sie auch nicht ihre Freude verlieren müssen, trotz des Widerstandes, trotz der Widrigkeiten. Herr, auch wenn wir vielleicht gemeinsam keine großen Widrigkeiten erleben, so wissen wir doch um Ausgrenzung, persönliche Ausgrenzung, vielleicht am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft, da wo wir Freunden das Evangelium oder Bekannten das Evangelium verkündigen. Danke, dass das uns nicht von dieser Freude, dich zu kennen, abbringen kann. Du bist unser Leben. Für dich zu leben und zu sterben, ist wirklich Grund bleibender Freude. Anbetung sei dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Ja, unser Text ist kurz und ich werde heute nur einen Anfang machen. Wir werden in einigen Wochen, es wird eine kleine Unterbrechung geben, hier noch einmal ansetzen. Wir werden heute nicht so eine lange Predigt haben, aber wir möchten einen kleinen Überblick von dem bekommen, was hier steht. Hier heißt es für ihn nochmals, ja, ich werde mich auch künftig freuen. Paulus hat sich nicht abbringen lassen, in keiner Art und Weise. Widerstand ist übrigens für das Kind Gottes etwas Normales. Es ist ungewöhnlich, dass wir ohne Widerstände durch das Leben gehen, wenn wir für Christus leben. Wenn wir wirklich für Christus leben. Wenn du sagst, ich merke gar nichts in meinem Leben, dann denk noch mal darüber nach, ob du wirklich konsequent für Christus lebst. Nun, für ihn bedeutete es, Christus rettet eine Person durch widrige Umstände, Vers 19. Da sagt er, ich weiß, Paulus wusste, ich weiß, dass mir dies, und dies sind diese widrigen Umstände, es ist nicht die Verkündigung des Evangeliums, sondern die Umstände, in denen er gerade war, sagt er, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird oder gereichen wird, und zwar durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Christi. Christus rettet eine solche Person durch widrige Umstände, und zwar mittels der Fürbitte der Heiligen. Nun, zunächst muss ich sagen, wie rettet oder wovon rettet er? Wovon rettet Christus? Wovon rettet Gott uns in unserem Leben? Nun, einige glauben hier an dieser Stelle zu meinen, dass Paulus wird sicherlich aus der Gefangenschaft gerettet. Und wir kennen die Geschichte, Paulus wird in der Tat freigelassen. Aber hat er das wirklich im Sinn? Geht es darum, dass Paulus vielleicht seine ewige Errettung vor Augen haben, dass er eines Tages aus all diesen Schwierigkeiten errettet wird? Ich denke, es geht um mehr als das. Es geht um die Errettung seiner selbst vor dem Fleisch, in dem er noch lebte. Und er wusste, dass diese Umstände, in denen er jetzt lebte, nämlich in dieser Hausarrest-Gefangenschaft, dass er angefochten sein würde. Aber dass Christus selbst diese Dinge brauchen würde, um ihn vor seinem eigenen Fleisch, vor seiner eigenen Sünde, von der Befleckung der Sünde im Fleisch zu retten. In dieser Hinsicht werden auch wir gerettet, wenn wir in schwierigen Umständen sind. Gott braucht solche Umstände dafür, um uns zu heiligen. Nun, Fürbitte ist eins der Mittel, die Gott braucht. Gott realisiert seinen Willen unter der Bitte seiner Kinder. Interessant, oder? Wir können ja denken, Gott macht sowieso, was er will. Wir brauchen ja nicht beten. Gott möchte, dass wir beten. Und dass wir auch füreinander beten. Zum Beispiel wird das Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16, einmal sehr deutlich gesagt, als Jakobus sagte, bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet oder wiederhergestellt werdet. Dann sagt er, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Wisst ihr, Paulus wusste, und er war in diesem Hausarrest, war in diesen Umständen, dass Leute Christus predigten, obwohl sie nicht die rechte Motivation hatten. Und er sagt, all diese Schwierigkeiten, habt ihr schon gesehen, sie dienen zur Förderung des Evangeliums, aber sie dienen mir auch zur Rettung. Sie werden mir zur Rettung ausschlagen. Es wird gut für mich sein, dass ich diese Schwierigkeiten im Fleisch erlebe. Denn auch ich bin noch ein sündiger Mensch. Und durch eure Fürbitte werde ich davor gerettet werden, vor der Befleckung meines eigenen Fleisches. Deshalb lasst uns füreinander beten. Gott heiligt durch sein Wort, das ist uns bekannt, aber er gebraucht seine Kinder dafür, dass wir füreinander beten. Und in der Hinsicht sollten wir auch denken. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir haben zu Beginn des ersten Kapitels im Philipperbrief gesehen, dass Paulus gebetet hat für die Philipper. Und er wusste auch, dass sie für ihn beteten. Und genau das ist das, wofür wir auch beten. Dass wir geistlich wachsen, dass wir stark sind, dass wir stark genug sind, in Schwierigkeiten standzuhalten. Dass wir wachsen, dass wir geistlich wachsen. Und ihr Lieben, die schwierigen Umstände in unserem Leben sind kein Wachstumshemmer. Im Gegenteil, unter Druck wachsen wir besonders, weil wir auf einmal die Abhängigkeit von unserem Herrn mehr realisieren. Und Paulus wusste das sehr wohl. Er wusste, all diese Umstände, sie werden mir zur Rettung gereichen. Sehr deutlich sagt er, das wird mir zur Rettung ausschlagen. All diese Umstände, sie werden zu meiner eigenen Rettung ausschlagen. Nun, ihr könnt auch die endgültige Errettung sein, das ist auch wahr. Er wird auch endgültig errettet werden und dann ist er frei von solchen Umständen. Aber ich denke, in erster Linie denkt er an seine Heiligung dabei und an die Heiligung auch derer, die ihm so als ein Vorbild haben. Ihr müsst immer im Augenmerk haben, im Hinterkopf behalten, dass Paulus die Philipper ermutigen möchte. Sie machten sich Sorgen darüber, was ist wohl mit dem Apostel Paulus geschehen? Er, der jetzt mit diesem großen Auftrag in einem Hausarrest sitzt, er hat doch gar keine Möglichkeiten mehr zum Dienst. Irrtum, wir haben das letztes Mal gesehen. Diese Umstände förderten das Evangelium unter einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen und nicht nur das, unter allen Menschen. So wie machten sie Mut, anderen das Evangelium und das Wort Gottes noch freimütiger zu verkündigen. Und jetzt sagt er, diese Dinge werden mir dazu gereichen, zur Rettung. Durch eure Fürbitte. Und zweitens, mittels der Darreichung des Heiligen Geistes. Schaut mal, da heißt es weiter. Und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Nun, Jesus sagte, als er seine Jünger verabschiedete gewissermaßen in Matthäus 20, sagte er zum Schluss in Vers 20, da in der zweiten Hälfte, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen, sagte er. Und wie ist Christus mit den Seinen? Durch seinen Geist. Emmanuel, Gott mit uns, ist immer noch mit uns. Christus ist mit uns. Er lebt durch seinen Geist in uns. Paulus nennt ihn den Geist des Christus. In Römer 8. Und da heißt es auch, dass dieser Geist uns heiligt. In Römer 8, Vers 13 heißt es, wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Es ist der Geist Gottes, den wir brauchen, der uns Darreichung gibt, sodass wir in der Lage sind, dem Fleisch zu widerstehen. Dass wir eben nicht im Fleisch wandeln, sondern im Geist wandeln. Dass wir die Werke des Fleisches nicht tun, sondern die Werke des Geistes vollbringen können, weil Christus in uns wohnt. Und das ist so wunderbar, dass er das hier vor Augen hat. Wir werden gerettet. Und zwar durch die Umstände, wenn wir füreinander beten. Und, was sagt er als zweites? Durch den Beistand des Geistes. Der Apostel sagt, dass der Geist uns mit der Energie und Kraft versorgt und unsere Sünden werden kontinuierlich und allmählich abgetötet. Es ist ein Prozess, der in diesem Leben allerdings nie abgeschlossen sein wird. Ihr wisst, wovon ich spreche. Wir denken, jetzt habe ich es gemeistert. Jetzt habe ich es gemeistert, gegen eine bestimmte Sünde zu bestehen. Aber das nächste ist, wir stellen wieder fest, dass wir noch immer sündigen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und jeder von uns sagt, Amen, Amen. Aber der Geist Gottes, der in uns lebt, der Herr Jesus Christus, der in uns lebt, der befähigt uns dazu, unser Fleisch und die Werke des Fleisches zu töten, ein Prozess. Und das Mittel, das der Geist dazu benutzt, um diesen Prozess zu vollenden, ist euer treuer Gehorsam gegenüber den einfachen Geboten der Heiligen Schrift. Und so befreit uns, so rettet uns der Geist des Christus uns von der Befleckung der Sünde. Und das, dessen war sich Paulus gewiss. Und darüber war er froh. Das hat ihn ermutigt. Nochmals, was ist die Thematik? Für Christus leben und sterben ist Grund bleibender Freude. Denn Christus rettet eine solche Person durch widrige Umstände. Christus rettet sie durch widrige Umstände. Erstens mittels der Fürbitte der Heiligen. Zweitens, mittels der Darreichung des Heiligen Geistes bzw. des Geistes Christi. Das ist ein und derselbe Geist. Das ist der Geist Gottes, der Geist des Christus. Er ist der Geist, der in uns lebt, wenn wir Kinder Gottes sind. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und so sind wir befähigt zu leben. Ein Leben, das ihm wohlgefällig ist und freudig zu sein. Zweitens, haben wir bleibende Freude. Für Christus Leben und Sterben ist Grund bleibender Freude. Denn zweitens, Christus lässt eine solche Person nicht zu Schanden werden. Nicht zu Schanden werden. Eine Person, die sich auf Christus verlässt, die für ihn lebt und auch bereit ist, für ihn zu sterben, die wird nicht zu Schanden werden. Die wird sich nicht beschämen müssen. Die wird eines Tages auch nicht vor dem Schöpfer dieser Welt in Scham stehen müssen, sich schämen müssen. Im Gegenteil, wir werden mit Freuden vor das Angesicht der Herrlichkeit Christi gestellt werden. Schon das Alte Testament sprach häufig davon. David sprach davon in Psalm 25. Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Zu Schanden werden die, die ohne Ursache treulos handeln. Jeder, der auf den Herrn traut, wird nicht zu Schanden werden. Egal, was die Umstände sind. Und Menschen mögen lästern und sagen, was, du glaubst an Gott und sitzt jetzt im Knast für das Evangelium? Du musst irgendwas falsch gemacht haben. Nein, wir werden nicht zu Schanden, wir werden uns nicht schämen. Denn wir sind berufen, den Fußstapfen des Herrn Jesus Christus nachzufolgen. Unser Christus, Herr Jesus Christus, hat gelitten und wir werden leiden. Jeder, der ein gottesfürchtiges Leben führt, der wird Verfolgung erleiden. In der einen oder anderen Hinsicht werden wir Verfolgung erleiden. Christus lässt eine solche Person nicht zuschanden werden. Im Gegensatz dazu sagt Psalm 97, schämen müssen sich alle, Psalm 97, Vers 7, schämen müssen sich alle, die den Götzenbildern dienen und sich wegen der nichtigen Götzen rühmen. Vor ihm werfen sich alle Götter nieder. Ihr Lieben, der Mensch ist eigentlich ein Anbeter. Er betet irgendetwas an. Er betet irgendetwas an. Und das beste Beispiel ist, wir brauchen nur zum Fußballspiel gehen. Union, meine Religion. Ich meine, hört euch mal die Gesänge an. Ich finde so eine Stimmung ja toll, aber da wird leider was Falsches gesungen. Das ist nicht unsere Religion. Fußball, das war sein Leben, steht manches Mal über einem Nachruf oder wird in einen Nachruf hineingeschrieben. Sport, das war sein Leben. Wisst ihr, bei uns steht, Christus war sein Leben. Christus ist sein Leben, während du lebst. Und Christus war sein Leben, wenn du gestorben bist. Und so kann man viele Dinge im Leben zum Mittelpunkt machen. Viele Dinge. Geld, das war sein Leben. Erfolg, das war sein Leben. Karriere. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe ein bisschen gegoogelt. Was ich alles gefunden habe, war interessant. Wofür Leute ihr Leben geben. Das ist ihre Religion. Das ist ihre Anbetung. Segeln, das war sein Leben. Bis er von einem Haifisch gefressen wurde, ja, weil das Schiff gekentert ist. Ja, aber so, ihr versteht, was ich meine. Christus ist unser Mittelpunkt. Wir wissen, wer er ist, aber das macht uns nicht zu Leuten, die ihn zum Mittelpunkt machen. Wir lieben ihn, das macht ihn zum Mittelpunkt. Wir hören auf sein Wort. Das Wort des Christus soll in uns reichlich wohnen. Dazu fordert der Apostel Paulus auf in Kolosser 3, Vers 16. Wir brauchen dieses Wort, damit wir geheiligt werden. Wir brauchen seinen Geist, denn sonst macht dieses Wort überhaupt keinen Sinn für uns. Wir verstehen dieses Wort nur durch seinen Geist, wenn er uns das Wort aufschließt. Deshalb, manchmal haben Leute keine Lust, das Wort Gottes zu lesen. Ich verstehe es. Sie haben den Geist Gottes nicht. Gott zieht sie nicht dazu. Er bewegt sie nicht. Das verstehe ich nicht. Da sind so komische Geschichten drin. Die kann ich überhaupt nicht verstehen. Und Gottes Geist schließt sie auf. Und wir haben erkannt, dass Christus, der gesalbte Gottes, Jesus Christus ist, der sein Leben für uns gegeben hat. Er lässt uns nicht zuschanden werden. Da ist es Vers 20. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde. Egal, was ich tue, ich werde nicht beschämt werden. sowohl in diesem Leben als auch in dem künftigen Leben. Denn der Tod ist nur ein physischer Übergang zu dem, wo wir eigentlich hinwollen. Wir werden nicht zuschanden werden. Was für eine wunderbare Zuversicht. Und das, weil die Hoffnung nicht zuschanden werden lässt. Wir kennen diese Stelle aus dem Römerbrief vielleicht. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, heißt es da, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, Römer 5, der uns gegeben worden ist. Ihr Lieben, wir freuen uns, denn Christus lässt eine solche Person nicht zuschanden werden, weil die Hoffnung nicht zuschanden werden lässt. Sondern, und das ist zweitens, weil eine solche Person Christus allezeit freimütig im Fleische, und das ist hier im Leib, mit dem Körper ehrt. Das erste ist, weil die Hoffnung nicht zuschanden werden lässt, und zweitens, und das sondern, weil eine solche Person Christus allezeit freimütig im Leib ehrt. In 2. Korinther Kapitel 3 und Vers 12 lesen wir: Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Welche Hoffnung? Diese Hoffnung ist der Glaube, dass alle Verheißungen des neuen Bundes in Erfüllung gehen werden. Es ist die Hoffnung auf die totale, vollständige Vergebung der Sünden für diejenigen, die an das Evangelium glauben. Deshalb haben wir Freimütigkeit. Wir schämen uns nicht. Wir treten auf. Christus ist unser Leben. Nun, ich habe euch gesagt, dass wir heute ein bisschen kürzer machen. Deshalb reiße ich das jetzt nur an. Der dritte Grund, warum wir im Leben und im Sterben eine bleibende Freude haben, ist, weil Christus eine solche Person belohnen wird. Drittens, Christus wird eine solche Person belohnen. Ihr Lieben, wir würden nichts tun ohne eine Motivation. Ist es nicht so? Nun stellen wir uns vielleicht bei der Belohnung falsche Dinge vor. Hier im Leben denken wir, oh, Belohnung? Kriege ich irgendwas geschenkt? Kauft mein Vater mir ein Auto, wenn ich irgendwas Besonderes getan habe? Nun, der wunderbare Lohn, den wir erlangen werden, ist der Kampfpreis, ist Christus selbst. Christus zu sehen, in seiner unmittelbaren Nähe zu leben. Wir alle als Kinder Gottes, auch die wir ja die Vergebung der Sünde haben, werden ins Gericht kommen. Aber nicht aufgrund der Sünde. Denn Sünde ist bereits am, ich kann nicht mehr auf das Kreuz hinweisen, es kommt vielleicht hier noch hin, oder, ach, da ist das Kreuz, genau. Da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Ja, wir müssen alle vor den Richterstuhl Jesu Christi kommen. Gläubige Menschen, du und ich, die wir Vergebung der Sünde haben. Da heißt es in 2. Korinther 5 und Vers 10, wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse oder nutzlos. Nicht die Sünde wird dort gerichtet, die wurde bereits durch Christus am Kreuz gerichtet. Aber es ist ein Preisgericht. Und wir denken hier an verschiedene Dinge, die Gott uns nehmen kann. Aber es wird keine Eifersucht geben. Es wird nicht sagen, hey, warum hat die Maria so viel oder der Alex das bekommen und ich nicht. Sondern Gott wird einfach das uns zuteilen, was wir brauchen und wozu er uns bestimmt hat, auch in der Ewigkeit. Und das Wunderbare bei der Belohnung ist, dass wir jetzt schon belohnt werden. Paulus dachte nicht nur an Sterben ist ein Gewinn, sondern auch das Leben ist eigentlich ein Gewinn. Christus ist mein Leben. Okay, da muss ich noch aushalten. Wisst ihr was? Schon da werden wir belohnt. In Markus Kapitel 10 sagte Jesus einmal und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus und Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker und der Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Seht ihr, wenn ich euch sage, für Christus Leben und Sterben ist grundbleibende Freude, dann beschreibt für Christus Leben und Sterben ein neues, qualitatives Leben. Wir leben anders. Wir sind verändert worden in unserem Herzen. Das ist nicht ein Muss. Ich darf nicht mehr. Oh, ich darf nicht mehr. Ich habe euch oft erzählt, denn als ich in meiner Firma früher als junger Mann an meinem Arbeitsplatz kam und meine Mitarbeiter alle einen schweren Kopf hatten vom Wochenende, weil sie einen über den Durst getrunken hatten, habe ich einfach nur gelacht. Ich sage: Freude, Leute, ihr habt ein tolles Wochenende gehabt. Ich bin völlig erholt. Und die haben gesagt: Oh, Montag ist Schontag, wir tun nichts mehr. Die waren völlig fertig und haben gedacht, das war ihre Freiheit. Besoffen irgendwo einen über den Durst zu trinken und dann die Woche schwer anzufangen. Aber nicht nur das. Es ist Segen in dem Leben mit Christus. Es ist große Freude. Ich würde nichts um nichts in aller Welt tauschen wollen. Selbst wenn du mir eine Million anbietest. Wenn Elon Musk einen guten Tag hat und sagt: Hey, hier, ich gebe dir mal eine von meinen Millionen. Sag nur deinen Glauben ab. Du brauchst nur sagen: Christus, vergiss mich. Ich will mein Geld. Nein. Was wollen wir mit diesem Geld? Christus ist unser Lohn. Dieses Leben ist unser Lohn. Und schaut uns mal an. Wir haben Geschwister. Wir haben Freunde gewonnen, dadurch, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist wie eine Familie. Und ich freue mich, dass wir in diesen Räumlichkeiten viel näher beieinander sitzen. Und nicht da drüben auch einer: Ist da auch noch jemand? Ja, da ist auch noch jemand. Sondern dass wir zusammen sitzen wie eine Familie. Und das sind wir in Jesus Christus. Das ist jetzt schon der Lohn. Wie viel größer wird der Lohn sein, wenn wir zu Christus kommen? Christus sehen von Angesicht zu Angesicht, der uns von Anbeginn der Zeit geliebt hat. Daran müssen wir denken. Und als Christen sind wir nicht vollkommen. Manchmal laufen wir mit Scheuklappen rum, vergessen, wir sehen auf einmal eine Rechnung ins Haus kommen und denken: Ah, was soll das jetzt wieder? Wie wollen die so viel Geld haben? Wir vergessen uns, haben diese Scheuklappen und wir denken an gar nichts. Und die Bibel liegt einen Meter von uns fern, aber wir wissen nicht mehr, was da drin steht. Ist es nicht so? Da müssen wir uns wieder dran erinnern. Was glauben wir? Was ist unser Glaube? Unser Glaube, den wir haben müssen, um Gott zu gefallen, den finden wir im Hebräerbrief, wie er uns beschrieben wird. Hebräer Kapitel 11 und Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Und Gott hat uns diesen Glauben geschenkt. Das ist nicht nur irgendwie, ich hoffe, dass er da ist. Sondern wir wissen, dass er ist. Das Leben macht nur Sinn, weil er ist. Aber wir müssen glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das macht einen riesen Unterschied. Das macht einen großen Unterschied. Wenn wir nur in diesem Leben, sagt Paulus in 1. Korinther 15, auf Christus kommen, dann sind wir die elendsten aller Menschen. Wenn wir glauben, dass es nur hier um Christus geht. Es gibt eine Ewigkeit. Wenn wir nur hier darauf glauben, dann würden die sagen: Oh, ihr seid Malle, ihr habt einen kleinen Piepmatz, habt ihr seid nicht ganz beisammen. Ihr verschwendet euer Leben. euren Christus. Wo ist denn euer Christus? Wir wissen, dass Christus die belohnen wird, die ihn suchen. Wir suchen ihn in seinem Wort, nicht in einem Sinne, wo bist du Gott, sondern wir wissen, wo Gott zu finden ist. Wir reden mit ihm, weil wir ihn kennen. Und das ist Grund dieser bleibenden Freude. Wenn du Christus im Mittelpunkt hast, dann ist Christus dein Leben. Und er kann es mehr und mehr werden, dieser Mittelpunkt. Ja, wir sind nicht angekommen. Wir merken oft noch, dass wir Bereiche in unserem Leben haben, wo wir ihn ausgrenzen. Auch diesen Bereich möchte er haben. Und wisst ihr was? Es ist immer ein Segen, Christus ins Zentrum zu sehen. Für jeden Bereich deines Lebens. Absolut. Und weil wir ewiges Leben haben, ein qualitatives Leben, gibt es bleibende Freude. Freude über unsere Rettung, Freude über das, was kommen wird. Bleibende Freude. Ich hatte gestern Nacht, ich glaube, das war 0 Uhr oder so, da bin ich das erste Mal wieder aufgewacht, war schon kurz nach 8 im Bett, mir fielen die Augen einfach zu. Und dann so gegen 0 Uhr, Jesaja 65, da sagt er, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die frühere nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Oh, sehr gut, sehr gut. Es kommen mir heute noch viel zu viele Dinge in meinen Sinn. Dinge, die ich verbockt habe, wo ich gesündigt habe, die kommen mir immer noch in den Sinn. Ja, wenn Christus sich auch entschieden hat, nicht mehr an diese Dinge zu denken, ich kann mich immer wieder daran erinnern. Und das ist das Hässliche an der Sünde. Und dann heißt es da weiter, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen. Die Freude hört nicht hier auf dieser Erde auf, sondern es wird auch in der künftigen Weltzeit Freude geben. Und über Frohlocken, über das, was ich erschaffe, denn siehe, ich erschaffe Jerusalem, das himmlische Jerusalem, auch zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden. Wenn die Juden das doch schon wüssten. Und eines Tages werden sie es wissen, wenn er sich ihnen geoffenbart wird. Wir wissen das jetzt schon. Bleibende Freude. Christus dein Leben, Sterben ein Gewinn. Wir haben keine Furcht vor dem Tod. Zugegeben, wenn wir über den Tod nachdenken, denken wir die Art und Weise des Todes. Tod ist auch was Hässliches. Das wissen wir. Es ist immer was Hässliches. Das kennen wir aus persönlicher Erfahrung. Es ist es hässlich. Abschied nehmen ist immer schwierig. Aber wenn du weißt, dass das Schönste kommt, und das sagte mir ein Bruder, als er mal gesteinigt, beziehungsweise habe ich erfahren über einen Bruder, der gesteinigt wurde von Anhänger der katholischen Kirche in Venezuela. Der wurde gesteinigt. Und er sagte, in dem Moment, wo ich gesteinigt wurde, sagte er seinem Sohn, ihr wisst, wer das ist, aber ich sage den Namen nicht, er sagte, ich bekam so einen Adrenalinstoß und habe mir vorgestellt, gleich sterbe ich. Gleich sehe ich meinen Retter. Und er hatte keinen Schmerz gespürt. Und sein Sohn sagt, oh, ich möchte auch mal so gesteinigt werden. Er starb offensichtlich nicht, sonst hätte er das nicht berichten können. Er hat das überwunden, so wie vielleicht Paulus auch wieder, der stand allerdings wieder zum Leben auf, ne? Der war ja tot. Aber hier wissen wir, dass der Tod unser Gewinn ist. Wie sehr wünschen wir uns, dass all das Schwierige in unserem Leben ein Ende hat. Vor allen Dingen die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Lieben Paulus hat es erlebt, hat es geschrieben, damit die Philipper ermutigt sein würden. Nicht die Köpfe hängen lassen, weil der große Apostel jetzt im Hausarrest war, sondern sie konnten begreifen, oh, Christus wird gefördert. Die Prätorianer, erinnert ihr euch? Sie wissen jetzt von Christus. Und diese Männer sind zum Glauben gekommen. Und die anderen in Rom, die sind jetzt noch viel mutiger geworden durch die Inhaftierung des Apostel Paulus. Und ihr Lieben, dafür beten wir, dass wir das mehr und mehr begreifen, dass das auch unsere Motivation sein wird. Unser Leben Christus in allem zu geben. Dann hast du keine Furcht vor dem Tod, wie er auch kommen mag. sondern wirst du dich freuen, dass es dann weitergeht. Und dann eigentlich das Leben beginnt. Das Leben in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. So, das war jetzt die Einleitung. Jetzt wollen wir an den Herrn Jesus Christus gedenken. Im Mahl des Herrn. Nur das Mahl des Herrn ist für Gläubige, die Jesus Christus kennen und an ihn glauben, ihm vertrauen. Und ich möchte nur einen einzigen Vers heute beleuchten. Und zwar ist es Galater Kapitel 2 und Vers 20. In Galater 2 und Vers 20 lesen wir Folgendes. Ich bin mit Christus gekreuzigt, schreibt der Apostel Paulus den Gemeinden in Galatien. Und er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Warum? Weil Christus war sein Leben. Was sein Leben bestimmte, waren nicht irgendwelche Wünsche, oh, ich muss noch dies haben, ich muss noch das verwirklichen, ich muss mich irgendwo noch selbst verwirklichen, damit ich ein anerkannter Mensch bin. Nein, er sagte, ich lebe, was Christus mir sagt. Christus lebt in mir, sagt er da. Haben wir auch gerade gelernt, ne? Der Geist des Christus ist in uns. Und jetzt, was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Also was ich jetzt in meinem Leib lebe, das ist damit gemeint. Nicht, was ich im Fleisch sündhaft lebe, sondern was ich in meinem Körper lebe. Und wir leben noch in einem Körper, der dem Zerfall unterworfen ist, der an der Endlichkeit unterworfen ist. Und wir finden uns auch wieder, dass wir mit unseren Leibern sündigen. Das ist die Wahrheit. Aber das, was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ihr Lieben, das gibt uns die Kraft. Das gibt uns die Kraft, so zu leben, wie er es möchte. Wenn er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, dann ist es natürlich eine geistliche Wahrheit. Wir haben da schon öfter gesprochen, wir leben noch, wir sind hier noch hier, aber unser alter Mensch, wir sind mit Christus gestorben, wir sind der Sünde gestorben. Wir sind jetzt neue Kreaturen. Wir sind neue Wesen. Wir haben eine neue Natur. Wir haben keine Freude mehr an der Sünde. Wir tun sie noch, aber wir haben keine Freude daran. Wir denken immer, und wir sind traurig darüber. Aber das ist der neue Mensch. Wir sind mit Christus am Kreuz gestorben. Als Christus da hing, hing er da nicht, weil er sündig war, sondern weil er für mich dort stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Er starb am Kreuz stellvertretend für Sünder. Für die, die an ihn glauben würden. Und deshalb kannst du sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Und dieser alte Mensch ist tot. Ja, das alte Mensch, jetzt sind wir neue Menschen, neue Kreaturen. Und der neue Mensch, der kann nicht sündigen. Was sündigen kann, ist, wir sind immer noch gefangen in einem gefallenen Leib und wir lassen uns verleiten durch dieses Einfallstor zur Sünde, nämlich diesen Leib. Wir fühlen und sehen und gucken und auf einmal sind wir stolz und wir wollen dies und jenes und wir verirren uns. Aber genau dafür musste der Herr Jesus Christus sich geben. Weil wir sind nicht perfekt. Und wir waren vor allen Dingen nicht perfekt. Wir waren Sünder, wesensmäßig Sünder. Jetzt sündigen wir, aber wir sind nicht mehr wesensmäßige Sünder, sondern wir sind Heilige, die sündigen. Und das ist der große Unterschied. Wir leben das, was wir im Fleisch leben, an den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das sagt er hier. Was ich jetzt im Fleisch lebe, was jetzt in meinem Körper, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Der bestimmt unser Leben. Und das war für Paulus' Leben. Und der, du gesagt hast, ich folge Christus nach, du hast Christus zu deinem Mittelpunkt gemacht. Prüfe dich jetzt an dieser Stelle auch, ob Christus wirklich der Inhalt deines Lebens ist. Christus ist nicht nur eine Hinzufügung. Ja, oh, hier habe ich noch meinen Glauben, habe ich noch hier noch zusätzlich. Ach, gut, dass ich den habe, das mein Ticket in dem. Ist Christus wirklich dein Leben? Prüfe dich. Und damit prüfst du dich, ob du wirklich ein gläubiger Mensch bist, ob du Jesus Christus wirklich liebst. Und wenn du ihn liebst, selbst dann gibt es Dinge zu prüfen, ob du wirklich im Gehorsam ihm nachfolgst. Ob du wirklich tust, was sein Wort sagt. Und ich weiß es selbst, wir können uns selber gut betrügen. Wir sind unsere besten Advokaten, unsere Verteidiger. Wir verteidigen uns, wenn wir es falsch machen. Und sagen, oh, ich mache das doch. Geht zum Wort Gottes. Erinnert euch, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie können wir herausfinden, was unsere Motive sind. Wir gehen zum Wort Gottes und wir lesen das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes sagt, es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das Wort Gottes zeigt dir auf, wo du wirklich bist und was du denkst. Du selber sagst, oh, ich bin doch ganz gut. Vergleichst dich vielleicht noch mit anderen, die weniger Gutes tun. Geh immer zum Wort Gottes. Und alle gemeinsam dürfen wir uns freuen, dass Christus sich für uns hingegeben hat. Paulus sagt, er hat sich selbst für mich hingegeben. Du kannst denken, ah, das sind doch so viele andere auch. Nein, es kommt auf dich an. Du bist der Sünder und für dich hat er sich hingegeben. Und so denken wir an den Kreuzestod, der unser Leben ist, zum Leben geworden ist. Während in anderen Religionen getrauert wird, wenn ein Religionsstifter stirbt, ist es die Freude, dass Christus für uns gestorben ist. Wie wunderbar. Die Schuld liegt auf ihm. Und wir kennen den Ausgang der Geschichte, er ist auch auferstanden. Und weil er lebt, werden wir leben. Und leben wir jetzt schon. Wir haben jetzt das Leben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Leben. Oh, glaub nicht, dass du, ja, eines Tages werde ich sterben und dann habe ich das Leben. Nein, du hast es jetzt. Jetzt hast du ewiges Leben. Ob dein physischer, dein Leib noch stirbt, das hat nichts mit dem ewigen Leben zu tun. Und einige von euch werden vielleicht gar nicht sterben. Vielleicht werdet ihr entrückt. Wir werden alle verwandelt. Wir werden nicht alle sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. Und werden einen neuen Leib bekommen. Lasst uns den Herrn danken. Und während wir das tun, lasst uns daran erinnern, was er getan hat. Versetzt euch zurück in die Agonie, in das Leid im Garten Gethsemane, als er diesen Todeskampf austrug und ja, den Weg gesucht hat, vielleicht um das Kreuz herum, weil er wusste, hier wird der Zorn des Vaters über mein eigenes Leben entladen. Oh, gibt es einen anderen Weg? Nein, aber dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Wobei sein Wille sich immer in den Willen des Vaters eingefügt hat. Lass uns daran denken.